So, freue mich, dass so viele gekommen sind. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich darf mich kurz vorstellen, ich heiße Norbert Kehrer und darf kurz berichten über ein Projekt, das ich gemacht habe zur Portierung des Asteroids-Spielautomaten aus den späten 70er Jahren auf Atari und Commodore Homecomputer der 80er Jahre, frühen 80er Jahre. Und zwar eine möglichst exakte Portierung, eigentlich eine Aufgabe, die die Firma Atari selbst hätte erledigen müssen, die hier dann umgesetzt wurde. Asteroids wird wahrscheinlich jeder von euch kennen. Der Originalspielautomat ist ein Vektorspiel. Wer kennt das nicht? Okay, dann spiele ich es kurz an. Ich spiele jetzt das Ganze mit dem Emulator NAME, der also das Spiel perfekt nachbaut auf dem PC und die Hardware exakt emuliert. Und ja, es ist ein Vektorspiel, bei dem man eben mit einem Raumschiff, das man drehen kann, mit dem man Thrust geben kann, muss man eben Felsen, die herumfliegen, abschießen, das UFO abschießen. Und so läuft das. Ups, jetzt habe ich mich verdrückt, aber ich glaube, es ist ein kurzer Eindruck entstanden. Es ist ein Spiel, wo man Felsen abschießen muss. Ein echter Klassiker. Programmiert wurde das Spiel im Jahre 1979 von einem Atari-Mitarbeiter namens Ed Locke. Er hat also die Software geschrieben für den Automaten und das Projekt selbst wurde von Lyle Rains geleitet. Er hat dann auch die Hardware-Entwicklung dazu mitbetreut und entstanden ist ein Spielautomat, der echt ein neues, für damalige Zeit neues, exzellentes Spielkonzept aufzuweisen hat. Und dieses Spiel ist eigentlich ein eigenes Genre von Spielern sozusagen, das aus diesem Asteroids hervorgegangen. Das Spiel zeichnet sich aus durch eine, ich nenne das jetzt einmal elegante Weltraumphysik, also die Blöcke, die werden relativ naturgetreu bewegt. Und flüssig ist das Ganze auch, man hat hier kurz gesehen am Emulator, es ist also sehr, sehr schön zu spielen für 1979, eine schöne Erfahrung. Die Spielgrafik ist extrem scharf, hat man hier am PC auch gesehen. Hintergrund dafür ist die sogenannte Vektor-Hardware, die dort verwendet wurde, auf die gehe ich dann auch kurz ein. Durch dieses geniale Konzept und die gute Umsetzung war das auch ein Kassenschlager. Die Firma Atari hat ungefähr 70.000 Maschinen verkauft an die Automatenaufsteller und hat damit ein gutes Geschäft gemacht und auch in der weiteren Folge gutes Geschäft gemacht mit den vielen Portierungen. Es gab viele Portierungen auf PCs, Entschuldigung. Gute Frage. Ich weiß es nicht genau, ich würde sagen, also 3.000 Euro vielleicht und ja. Schätzung, aber
okay.
Ich kann das nicht sagen. Vielleicht hat
jemand also die späteren Spielautomaten, die so Mitte der 80er rauskamen, ja. Da hat es bei den größeren Spielhallen lag es ungefähr im Bereich zwischen 3.000 und 5.000 Dollar. Okay. Für die verbreiteten Geräte, dann gab es aber diese Special Cabinets dann noch dazu. Das kam dann immer später mit den ganzen Lenkrädern und Case-Geschichten. Aber am Anfang, soweit ich das weiß, war es zwischen 3.000 und 5.000 Dollar ungefähr. Weil das natürlich auch vom Erfolg abhing, also klar, je mehr Erfolg die Firma hatte, das war auch damals mit anderen Herstellern, umso teurer haben die dann auch ihre Preise gemacht, weil sie gewusst haben, war der Markt da, da gab es Absatz, deswegen haben sie da ein bisschen hochgedreht, ich kann mir vorstellen, da war das ähnlich, da haben sie
auch ein bisschen mehr verloren. Das war ja noch die Dollar 4 Mark Zeit und die Mark war damals anders wert.
Also was ist in Mark ist,
ja, also, damals richtig, heute ist
das Ganze schlecht gereicht,
aber das war schon mehr.
Also es war ein gutes Geschäft auf jeden Fall und war für Atari ein auch ein Durchbruch in der Spielautomaten, Videospielautomaten, Sparte. Es gab dann, da das Spiel so gut ankam, wie bei vielen Arcade-Games, viele Portierungen, teils schwache Portierungen auf die Homecomputer und auf die Spieleplattformen der damaligen Zeit. Die schwächsten Portierungen meiner Meinung nach von Atari selber. Darf ich sagen an der Stelle. Aber hat sich auch gut verkauft, aber man hätte eigentlich erwarten müssen, dass die Firma Atari den Source Code des Spielautomaten nimmt und das perfekt umsetzt auf die ähnliche Hardware der Homecomputer. Ist aber nicht geschehen. Ich habe dann eben versucht, möglichst exakt Asteroids umzusetzen auf Atari 800 XL Homecomputern und später dann auch auf dem C64. Und möchte jetzt in dem Vortrag ganz kurz beschreiben, wie ich das gemacht habe. Dazu muss man zuerst ein bisschen etwas über die Original-Hardware, also die Automaten-Hardware, erfahren. Man muss ein bisschen verstehen, wie die Software gearbeitet hat oder wie das Programm aufgebaut ist. Dieses Wissen habe ich mir quasi, das ist ja nirgends nachzulesen, das habe ich mir durch quasi nicht Disassemblieren und komplettes Kommentieren des gesamten Atari Asteroids Spielprogramms erarbeitet. Beschreibe ich, wie ich dann dieses Spiel portiert habe, war dann relativ leicht, und welche Herausforderungen es dabei gegeben hat, welche Lösungen ich angewendet habe, das ist an sich nichts Neues auch, aber ich glaube, das gehört da auch dazu. Und zum Schluss noch ganz kurz, wie unterscheiden sich da der C64 und der Atari, wie haben sich die sozusagen geeignet für diese Umsetzung?
Bitte. Ganz kurz, wann war das Projekt? Damals oder heute?
Das Projekt, muss dazu sagen, meine Asteroids-Geschichte ist schon eine lange. Ja, die beginnt natürlich, Asteroids war das erste Videospiel, das ich überhaupt gespielt habe. Ungefähr in einem Spiel von 30 Sekunden Dauer zum ersten Mal. Und hat dann begonnen, ich selber habe begonnen, 98 einen Java-Emulator für den Asteroids zu schreiben. Ich bin sicher, das war der erste. Und habe dann 2001 den Source Code extrahiert. Das war einfach nur so zum Spaß. Das ist sozusagen schon, da war dann schon klar, na, das könnte man ja portieren, aber es hat dann 12 Jahre gedauert, bis ich das gemacht habe. Also jetzt 2012 habe ich das auf den Atari zuerst portiert und 2013 dann auf den C64 auch das.
Also ganz neues.
Es ist, das Projekt ist neu, aber ja, die Geschichte ist schon länger. Die Disassemblierung der Software vor allem liegt schon lange zurück. Ja, aber ich konnte mich dann noch, ich habe es noch verstanden, nachdem ich nach 10 Jahren nur drauf geblickt habe. Okay, schauen wir uns kurz an, was ist Asteroids? Asteroids ist also ein Spielautomat, der so ausschaut, die meisten kennen ihn. Hat erfreulicherweise eine Standard-CPU, eine 6502 mit 1,5 MHz getaktet. Das Spielprogramm selbst ist in einem ROM-Speicher drinnen von nur 6 KB, also ein kleines Programm, das kann man auch disassemblieren und verstehen auch. Arbeitsspeicher, läppisches 1 KB, mit dem ist ausgekommen, das Programm. Die Video-Hardware selber war dann sehr speziell, das war also ganz eigens nur für diesen Automaten und für einen zweiten Lunar Lander entwickelt. Ein Vektorschirm, der von einem Vektor, von einer Art kleinen CPU, von einem Prozessor, der die Grafik-Hardware angesteuert hat oder den Vektorschirm angesteuert hat, genannt DVG, Digital Vector Generator, der arbeitet da drinnen. Dieser Vektorgenerator ist also, versteht eine Bildschirmbeschreibungssprache, eine Vektorsprache und interpretiert die. Wie das Bild aufgebaut ist, ist in Vektorrahmen drinnen hinterlegt, also so ein Seitenbeschreibungsprogramm. Und diese Sprache kannte auch Unterprogramme, wo man Grafikelemente, zum Beispiel die Asteroiden, also die Form dieser Asteroiden, in Unterprogrammen abgelegt hat. Und diese Unterprogramme lagen in einem ROM, Vektor-ROM. Es ist so ähnlich wie Assembler-Sprache. Ich zeige es dann, wie diese Sprache ausschaut. Also fast wie ein eigener Prozessor. Also mit wenigen Befehlen, aber eben nur speziell auf die Grafik hin. Und ein paar Soundschaltkreise, wo kein Soundchip, sondern für jeden Soundeffekt, Explosion, ein eigener Schaltkreis diskret aufgebaut. Oder Explosion, weiß ich nicht, der Thump, den man da im Hintergrund hört und so weiter, jedes ein eigener Schaltkreis. Jetzt in dem Vortrag geht es in erster Linie um die Grafik. Den Sound nachzumachen ist relativ leicht. Mit den Soundchips, die es auf den Homecomputer dann gibt, hat man das halbwegs im Griff. Zuerst einmal grundsätzlich, der Asteroids Spielautomat ist eine Vektormaschine, etwas, was man nicht so kennt. Normalerweise wird ja bei den Röhrenrechnern zumindest, oder Röhrenschirmen zumindest, das Bild so aufgebaut, in Form eines sogenannten Raster-Displays. Das heißt, auf dem Bildschirm geht der Kathodenstrahl von links oben nach rechts unten in so Linien, und auf seinem Weg zeichnet er die einzelnen Bildpunkte des Bildes auf. Dann wird der Kathodenstrahl abgeschaltet, geht in die nächste Rasterzeile, also ein bisschen weiter unten im Schirm, also nächste Pixelzeile, und fährt wieder von links nach rechts, und auch dort wird dann entsprechende Bildpunkte gesetzt oder und so weiter. Oder auch nicht. am Ende des Schirms, also ungefähr, weiß ich nicht, 600 Mal, nach 600 Zeilen, wird der Schirm, wird der Kathodenstrahl abgeschaltet in der Röhre und geht wieder zurück und das Ganze beginnt von neu. Das Bild wird aufgebaut. Also so rasterförmiger Aufbau. Nicht so bei den Vektormaschinen oder Vektorhardware. Da kann der Kathodenstrahl völlig frei angesteuert werden durch die Software, wenn man so möchte. Und im Asteroid zum Beispiel, um so einen Felsblock zu zeichnen, wird der Kathodenstrahl mal ausgeschaltet, dann wird er an eine bestimmte Position hinpositioniert, dann wird er eingeschaltet und dann wird einfach die Form gezeichnet, die am Schirm dargestellt werden soll. Dann wird wieder ausgeschaltet, an die nächste Stelle bewegt und dann wird wieder gezeichnet. Dadurch entstehen diese scharfen, ganz scharfen, messerscharfen Linien, ohne gerade Kastel-Effekt oder so, ohne Stufeneffekt der Linien, sondern das sind einfach der Kathodenstrahl zeichnet die Linien einfach aus. Genauso Buchstaben, Ziffern und so weiter. Alles muss so gezeichnet werden. Das ist die Vektorhardware. Das muss man da im Hintergrund sehen. Macht natürlich die Portierung nicht gerade einfacher, weil die Homecomputer waren so. Nicht? Das ist das Fernsehschirmmodell, die waren alle auf Rastergrafik aufgebaut. Okay. Gut, das war die Vektorhardware. Und jetzt schauen wir uns ein Schema an, wie diese Maschine dann eigentlich funktioniert. Ich habe das natürlich stark jetzt vereinfacht und für unsere softwaregetriebenen Vorteile ist eh nicht so dramatisch. Der Asteroids-Automat besteht also aus zwei Teilen, dem 6502-Teil und dem Grafikteil. Der 6502 interpretiert ganz normal das Asteroids-Spielprogramm, das in WOM liegt, in diesem Adressbereich, ganz normaler Adressbereich, und verwendet dabei auch, oder bedient sich dabei des Arbeitsspeichers, wo Spielvariablen und so weiter gespeichert sind. Also dieses Programm läuft, das Asteroids-Programm läuft, und um Grafik darzustellen, er schreibt das Programm in den Vektorrahmen, im normalen Rahmenbereich, hinein, wie das Bild ausschauen soll, das heißt, wo die Asteroiden gezeichnet werden sollen und so weiter. Wenn dann so ein Bild fertig gezeichnet ist, in der Programmschleife sagt das Programm so, das Bild ist jetzt fertig, bitte stelle es da. Also es gibt dann einen Befehl an den DVG, wo der dann beginnt, dieses Programm, das hier geschrieben ist, zu interpretieren. In diesem Programm sind Unterprogrammaufrufe von Grafikroutinen, die im Vektorraum gespeichert sind, drinnen. Und der DVG läuft dann und zeigt dann, führt den Vektorstrahl eben so, wie ich es vorher gezeigt habe, dass dieses Bild erscheint, also das momentane Bild. Wenn man dieses Schema sich anschaut, da sieht man schon, naja, wenn ich die Zielplattformen anschaue, auf die ich mich jetzt konzentriert habe, den Atari-Rechner und den C64, die haben auch eine 6502 CPU, beziehungsweise 6502 kompatible CPU, da könnte ich doch eigentlich dieses Programm, das ja ganz normale Speicherbereiche belegt, kann ich ja einfach dort natürlich auch laufen lassen. Das läuft dann, ich habe halt den rechten Teil nicht, diesen Grafikteil. Und dieser rechte Grafikteil, der braucht eigentlich nur, in Anführungszeichen, umgesetzt werden auf diese Homecomputer, auf die jeweilige Hardware. Bevor wir das uns anschauen, noch ein Wort zur Beschreibungssprache, ist die Frage auch gekommen, wie schaut dieser Vektorgenerator oder wie schaut die Sprache, die dieser Vektorgenerator versteht, aus? Das ist wie ein Assembler, das sind hier die Adressen, da stehen eben Zahlen einfach drinnen, eine Maschinensprache, und das sind Befehle, das sind einfach Befehle an die Grafikhardware, gewisse Vektoren zu zeichnen. Ganz einfach, zum Beispiel SVEC heißt Short Vector. Zeichnen einen Short-Vektor 0, 1, heißt x in die x-Richtung 0 und in die y-Richtung 1 nach oben, also ein Pfeil nach oben. In diesem Befehl verkodiert ist außerdem ein Scaling-Faktor, das heißt, man kann dann noch sagen, wie lang soll das sein. Also eigentlich ist das Scaling-Faktor 8, heißt, dass jede dieser Koordinaten wird mit 8 multipliziert. Scaling-Faktor kann man damit, sodass man verschiedene lange Vektoren zeichnen kann mit denselben Zahlen. Ne? Und die Intensität des Strahls ist auch gleichzeitig gesetzt. Intensität 0 in dem ersten Befehl heißt, schalte den Schirm, den Strahl ab und bewege ihn. Also bewege dich einfach nach oben, aber zeichne nichts dabei, wenn ich Leerräume lassen möchte. Der nächste Befehl heißt Short Vector 1,1, also einen Vektor x Richtung 1, y Richtung 1. Besser gesagt, da das Scaling 8 ist, 8x8, also 8 waagrecht und 8 senkrecht. Ein 45-Grad-Vektor mit der Intensität 7, also den würde man dann sehen. Und so weiter. Also diese, so wird zum Beispiel einfach so eine Form aufgebaut. Und am Ende steht hier, das ist ein Unterprogramm, ein Return from Subroutine, so ähnlich wie wenn Unterprogramm. Das kann man dann mit einem Call-Befehl quasi ausrufen, dann wird dieser Asteroidenform gezeichnet. So ein Unterprogramm für einen Block, ich habe es hier Subroutine Rock 1 genannt, ist dann im Vektorraum gespeichert. Viele solcher Unterprogramme für jede Ziffer, für jeden Buchstaben, für jeden Asteroidenform, für das UFO, sind solche Unterprogramme im Vektorraum vorhanden. Also einfach nur Vektorroutinen und ein Return vom Subroutine.
Ja. Die Koordinaten, waren die absolut und sind die dann diskret gespeichert? Also sagen wir mal, ich habe eine endliche Anzahl von möglichen Punkten.
Die Koordinaten, also diese hier sind voll relativ. Also alle diese Vektoren werden von dort gezeichnet, wo der Kathodenstrahl gerade steht. Also dasselbe Unterprogramm aufgerufen, wenn der Strahl gerade woanders steht, ist so ähnlich wie Turtle-Grafik bei Logo. Das ist relativ. Aber man kann den Strahl absolut positionieren. Also es gibt zwei, die späteren Vektorgeneratoren von Atari, die hatten, da konnte man nur den Strahl in die Ausgangsposition setzen, auf 0,0 mit einem Befehl. Und dann hatte man den Strahl abgeschaltet oder da hat man dann einen nicht aktiven Vektor gezeichnet an die Position, wo ich hin möchte. Aber der DVG hat einen Befehl, um den Strahl absolut zu positionieren. In einem Bereich von 1024x1024. Ja, also das zeichnet an einer beliebigen Stelle einen Asteroiden.
Und der Chip ist aber nicht extra für den hergestellt worden, sondern das ist für andere Geräte.
Wurde dann, also der DVG wurde nur für zwei Geräte, soviel ich weiß, eingesetzt, oder für drei eigentlich. Das war für Asteroids, für seinen Vorläufer Lunar Lander, der eher ein Flop war, und dann hat es noch Omega Rays gegeben.
Aber nicht außerhalb von Atari.
Nicht außerhalb von Atari. Omega Rays, glaube ich, haben sie aber verlizenziert sogar. Aber nicht außerhalb von Atari. Und es war kein Chip. Ich glaube, es war aus TTL-Bausteinen einfach ausgebaut. Also ich glaube nicht, dass es ein Chip war. Sonst hätte man ihn wahrscheinlich verkauft oder öfter einsetzen müssen. Okay, also im Raum solche Unterprogramme, im RAM, im RAM, das ist ja das, was sich immer wieder verändert, also wie ist das momentane Bild, gerade in diesem Frame dargestellt, werden dann diese Unterprogramme aufgerufen. Üblicherweise schaut das so aus, das Asteroid-Spielprogramm schreibt einfach in das Vektorraum diese Befehle rein, ein Programm, das dann ungefähr das macht. Als erstes kommt dieser absolute Positionierungsbefehl, von dem ich vorher gesprochen habe, gibt es ihm einen Befehl, um den Vektor und den Kathodenstrahl an eine Position zu positionieren, zum Beispiel an der Position 4128. Dort steht er dann und dann kommt ein Unterprogrammaufruf auf das Unterprogramm, das wir vorgesehen haben. Also 08F3 wäre der ROC 1, also eine Felsenform. Und der wird dann dort gezeichnet. Dann nächster Felsblock, positioniert den Strahl woanders hin, ruft wieder dieses Unterprogramm auf, zeichnet er wieder einen Felsen und so weiter. Und am Ende so einer Sequenz steht dann ein Haltbefehl, das dem DVG dann mitteilt, so, jetzt bist du fertig, kannst die Arbeit wieder einstellen, bis er zum nächsten Schreiben wieder aufgefordert wird. Also der DVG führt dann den Vektorstrahl eben, zeichnet ein Bild mit dem Vektor, mit dem Kathodenstrahl, Entschuldigung, und wenn das dann fertig ist, dann verglüht das natürlich wieder, das Bild. Also das leuchtet nur ganz kurz auf dem Schirm auf und verglüht wieder. Da muss schon das nächste Bild fertig sein und der 6502 muss den DVG sagen, so, jetzt zeichne das nächste. Da haben sich alle Asteroiden ein bisschen weiter bewegt, zeichnen das wieder, ne? Und dann verglüht es. Also so funktioniert das. Ähnlich wie beim Kathodenstrahlschirm, ganz normal, aber halt mit direkter Position.
Eine Frage dazu.
Ja, bitte.
Je mehr Objekte ich auf dem Bildschirm habe, umso seltener werden die angezeigt. Ist da irgendwie eine Synchronisierung?
Je mehr Objekte sind, ja, naja, wenn viele Objekte sind, dann kann es sein, dass das lang dauert. Eben. Es gibt eine Synchronisierung. Es gibt die Möglichkeit, in den 6502 erstens abzufragen, ob der DVG schon fertig ist überhaupt mit dem Zeichnen seines Bildes, weil sonst, wenn er ihm schon das nächste schickt und er ist dann fertig, wäre es blöd. Also der 6502 kann fragen, DVG, hast du den Hold-Befehl quasi schon erreicht? Bist du fertig mit der Darstellung des Bildes? Also so lange sollte er warten, bevor das neue Bild gezeichnet wird.
Ja, die Frage war ein bisschen anders. Ja. Wenn ich nur zwei Objekte habe, dann können die ja immer wieder wiederholt werden, ja. Das Abklingen von dem Schirm wird ja übertüncht. Wenn ich aber jetzt 20 Objekte habe, dann könnte es sein, dass die dunkler werden.
Die werden dunkler, wenn man dann, also, ach so. Du meinst, wenn das also sehr viele Objekte sind, dann dauert es natürlich länger, die alle zu zeichnen. Ja. Da sind die ersten schon wieder im Abklingen, ja. Also die verschwinden schon wieder und die letzten sind noch gar nicht gezeichnet. Den Effekt gibt es tatsächlich, je mehr Objekte am Schirm sind, dann flackert der Schirm. Flackert das, man kennt das von der Vectrex-Spielekonsole zum Beispiel. Die hat nicht so tolle grafikunterstützende Hardware, glaube ich. Wenn man da viele Objekte hat, dann flackert das auch, lässt sich fast nicht finden. Man muss schnell updaten. Ja. Irgendwo ist die Grenze nach oben mit den Objekten.
Bitte. Konnte man direkt Engine, bevor man sie gestartet hat, auch sagen, ab welcher Adresse? Weil dann könnte man so Double Buffering machen.
Ja.
Eine Liste ausmacht, während die anderen angezeigt
wird. Das macht auch tatsächlich. Macht auch genau so, wie es ist. Ja. Es schreibt also das nächste Bild schon rein in einen anderen Speicherbereich und zeigt das eine an, wenn das abgearbeitet ist. Es gibt einen tollen Jump-Befehl, so ähnlich wie Jump-Supporting. Und der steht an der ersten Stelle des Programms. Spring entweder auf die nächste Adresse, dann kommt jetzt das Bild, oder spring 400 Byte weiter, dort ist dann das zweite Zeit.
Ja, auf der DVD passiert er zyklisch, also alle so Millisekunden, oder wenn er fertig ist, kommt das nächste Bild?
Der DVG, wenn fertig ist, die 6502 muss ja den nächsten Spielzustand quasi erzeugen. Ich bin jetzt nicht sicher, wer von beiden schneller ist. Der 6502 ist, glaube ich, schon schneller, erwartet dann, damit das zeitsynchronisiert ist, aber erwartet auch, dass der DVG fertig ist. Also nicht, dass der DVG mit der Zeichnung des Bildes noch nicht fertig wäre. Normal ist die 6502 schneller in der Master Grid, sodass sie warten kann. Erstens ist der DVG fertig und zweitens ist eine gewisse Zeit verstrichen, sodass das... Alles gepolt. Asteroids hat keine, Gott sei Dank, zum Umsetzen. Also die Umsetzung nutzt den Interrupt nicht. Außer für einen Service-Mode, da kann man, glaube ich, also wenn man dann mit einem NME, also wenn man einen Switch umlegt, wird ein NME ausgelöst und er springt dann in den Service-Modus. Habe ich dann nicht umgesetzt, klar, weil es ist immer für die Hardware-Checks. Aber, aber sonst Gott sei Dank kein Interrupt. Also nur gepolt wird alles durch Polling gecheckt. Ja. Okay, also wie bringt man Asteroids auf den Homecomputer, zumindest wie habe ich es gemacht? Alle Ports, auch die von Atari selbst, waren Nachprogrammierungen. Also das heißt, die Programmierer haben mit dem Automaten gespielt, haben sich das angeschaut und gesagt, naja, machen wir das so gut als möglich nach, so wie die meisten Spieleprogrammierer das dann auch gemacht haben. Das Problem bei der Umsetzung ist, wie ich schon angedeutet habe, sowohl Atari als auch C64 haben Rastergrafik und keine solche Vektorgrafik leider. Muss man also irgendwie lösen, das Programm. Der Vorteil ist, das Asteroids-Programm ist direkt ausführbar auf den 6502-basierten Homecomputern, das habe ich vorher auch schon gesagt. Und die Hauptherausforderung ist, die Grafik muss als Rastergrafik umgesetzt werden. Sound lasse ich jetzt weg, das ist relativ einfach mit den Soundchips der beiden Mikrocomputer zu lösen. Wie kann man das portieren? Eine Möglichkeit ist natürlich die traditionellen Emulatoren, so wie man es vorher gesehen hat. MAME zum Beispiel, die simulieren einfach den 6502, simulieren den DVG. Man sieht ja schon an dieser DVG-Sprache, das kann man sich schon vorstellen, wie man das macht. Ne? Man interpretiert einfach diese Sprache und zeichnet dann halt Linien auf dem Schirm. Auf dem PC kein Problem, das hat man gesehen. Sowohl die 6502 als auch der DVG wird einfach simuliert und das läuft genauso schnell wie auf dem Asteroids-Automaten. Das Problem ist natürlich, so eine Simulation auf den 8-Bit-Prozessoren zu machen, auf den Ataris, die ja von der Hardware schlechter oder schwächer sind sogar als die zu simulierende Maschine, ist zu langsam, das wird nicht gehen. Das Gute ist, zumindest den 6502-Teil braucht man nicht zu simulieren, sondern den kann man direkt auf der Hardware natürlich nativ ausführen und so ist auch der Ansatz. Jetzt könnte man sagen, okay, dieses Programm führe ich einfach aus auf dem Homecomputer. Dabei entsteht im Bereich 4000 bis 47FF so ein Vektorprogramm und dann mache ich eben einen DVG-Simulator, interpretiere das Programm, zeichne das und dann habe ich schon den Schirm und Linienzeichen befehlen und so weiter. Kann ich machen, ist aber viel zu langsam. Also leider zu langsam, das geht nicht. Da kann ich auf 400% den Emulator schalten, okay, dann läuft das vielleicht halbwegs schnell, aber nicht auf der Original-Hardware, da ist das viel zu langsam, das ist eine Zeitlupen-Nachbildung. Daher muss man einen anderen Weg gehen. Jetzt könnte man sagen, okay, gut, ich mache das genauso, denn ich muss, dieses Zeichnen von Linien ist zu langsam, ich muss einen anderen Weg finden. Ich könnte hergehen und könnte den Inhalt dieses Vektorrahmens, wenn ihr euch erinnert, vorher so ungefähr gesehen, das sind eben so Positionieren und Befehle im Wesentlichen, könnte den Inhalt dieses Vektorrahmens dann interpretieren und daraus was machen im Schirm. Und was kann ich daraus machen? Jetzt schauen wir uns nochmal an, wie so ein Programm ausschaut. Also dieses Programm, das ja den Schirm darstellen soll, ist eben immer ein Positionierbefehl und dann ein Unterprogrammaufruf für eine bestimmte Form, die gezeichnet werden soll. Nächster Positionierbefehl, nächste Form und so weiter. Es ist auch noch ein bisschen etwas anderes drinnen, sage ich gleich dazu, aber das müsste man dann eben überspringen und so weiter. Aber im Wesentlichen schaut es so aus. Und jetzt könnte man sagen, okay, das machen wir jetzt so. Ich schreibe eben eine 6502-Routine auf dem Atari 800XL. Der liest sich das durch und interpretiert das, so wie ein Emulator quasi, ein DVG-Emulator. Wenn ich so auf so einen Absolutbefehl treffe, dann setze ich mir mal intern ein X- und Y-Koordinate, also momentane Position. Und wenn ich auf so ein Jump-Subroutine komme, dann schaue ich, aha, 08F3, das ist der Fels Nummer 1. Und dann zeichne ich eben ein Sprite, ROG 1, also eine bestimmte Form, die ich schon als Sprite vorgespeichert habe, nicht mehr als Linien. Das ist ja das ganz wichtig, man muss weg von Linien zeichnen. Weil sonst ist das alles viel zu langsam. Es wird zwar perfekt emuliert oder richtig emuliert, aber es geht nicht zeitlich. Zeichne dann das Sprite ROG 1 an dieser Position XY. Bitte.
Wie macht er das, wenn ein Block in mehrere so Felsstücke zerfällt?
Ja, dann entstehen aus diesem einen Block einfach zwei Blöcke. Also es entstehen aus einem Objekt zwei Objekte einfach. Nachher komme ich noch auf die Datenstrukturen kurz, da kann man da was erklären, aber es sind dann einfach zwei Objekte geworden.
Das ist ja nicht vorhersehbar.
Also diese ganze Logik der Entstehung von Blöcken und so weiter, ist im Asteroid-Spielprogramm drinnen. Also wenn ein Block getroffen wird, dann wird eben ein zweites Objekt erzeugt, also in einer Objekttabelle einfach ein zweites Sprite erzeugt. Und das eine wird auf einen kleineren Block gesetzt und das andere ist eben ein zweiter kleiner Block jedenfalls.
Frage?
Ja.
Die ganzen ROGs und Buchstaben und so weiter kommen alle aus dem Vektorraum, richtig?
Die kommen aus dem Vektorraum, ja.
Und das heißt, der Bestand des Spacing kann man dann vorab in Squares kompilieren und...
Genau, richtig, ja. Aber vielleicht, das sollte ich dazu sagen, genau, also der Weg ist der, man muss, um das schnell genug zu machen, weg von der Linienzeichen-Methodik des Automaten, sondern eben man erzeugt sich diese Sprites quasi oder Bildobjekte einfach als Raster, man rastert die, wie sie im Original ausschauen und das sollen sie dann sein. Und ist natürlich nicht mehr so flexibel, aber das Asteroids ist Gott sei Dank so ein Spiel, das nicht so flexibel ist. Das hat immer nur die gleichen Blöcke, macht das relativ einfach. Wenn das ein Spiel wäre, dass die Blöcke, so wie es die Vektormaschinen ja könnten, einfach so auseinandersummen und wieder zusammen oder sowas, oder die Linien völlig frei zeichnet, dann ginge die Methode eh nicht so weit. Da wäre es dann schon schwierig. Zum Beispiel Tempest oder andere Arcade-Games, die so ähnlich sind mit Vektoren, ist schon viel schwieriger. Okay, aber diese Methode wäre gangbar. Ist auch etwas langsam, darum habe ich sie nicht genommen, habe gesagt, ich gehe noch weiter. Ich vernachlässige auch das Vektorraum. Weil in Wahrheit, dieses Spielprogramm hier, das Vektorraum, dieses Spielprogramm hier ist an sich autonom. Das speichert sich alles, was es braucht, in seinem Arbeitsspeicher. Zum Beispiel sind alle Objekte, die momentan auf dem Schirm sein sollen, irgendwie in diesem Arbeitsspeicher auch gespeichert. Hier wird nämlich nicht gelesen, sondern es wird nur reingeschrieben. Also dieses Spielprogramm selbst, wenn das läuft, dann sehe ich im Arbeitsspeicher eigentlich den momentanen Zustand des Spiels, was soll am Schirm sein. Ich muss natürlich schon wissen, wo was steht da drinnen. Dann kann man das auch rein unter Bezugnahme auf diesen Workaround nachbauen. Okay. Im Arbeitsspeicher, in diesem Workrun, ist also der aktuelle Zustand des Spiels beschrieben, also was ist da drinnen, ganz grob. Das sind bestimmte Variablen zum derzeitigen Spielzustand drinnen, zum Beispiel die aktuellen Scores der einzelnen der beiden Spieler. Wo ist das Raumschiff gerade, mit dem kann man ja rundfliegen, also das Raumschiff, damit meine ich den Player, also dieses dreieckige Raumschiff. Und natürlich verschiedene Zähler, Adressen, Schalter und so weiter, die man eben so im Spielprogramm braucht. Ein zweiter ganz wichtiger Teil ist, es sind Tabellen drinnen abgelegt, wo für jedes Objekt seine Position und Bewegungsgeschwindigkeit und Richtung gespeichert sind. Das sind eben Einträge für bis zu 27 Felsbrocken, ein Eintrag für das Raumschiff, ein Eintrag für das UFO, zwei UFO-Schüsse, also gleichzeitig am Schirm, und vier Raumschiffschüsse können gleichzeitig am Schirm sein. Da sind überall die XY-Koordinaten und die Bewegungsrichtungen gespeichert. Und in diesem einen Kbyte muss auch noch das Deck Platz haben. 6502 braucht 256 Bytes Deck. Also die eigentlichen Spielvariablen hier, das sind einmal 256 und nochmal 256. Also 512 Bytes, mit dem kommt das Spiel eigentlich aus. 512 Bytes
war. Beim Raumschiff muss auch noch die Rotation mit abgespeichert sein, oder?
Richtig, der Rotationswinkel des Raumschiffs zum Beispiel ist auch abgespeichert.
Ja. Das ist das einzige Objekt, was rotiert.
Das Raumschiff, Gott sei Dank wieder, ist das einzige Objekt, das rotiert. Ja, genau. Ja, dann Asteroiden, kommt einem vielleicht nicht so vor, aber die sind alle ganz starr, immer gleich.
Bitte. Wie groß waren quasi dann die Pixel? Der muss es ja auch irgendwie speichern, wie so ein Asteroid. Also wie klein konnte sich ein Asteroid bewegen?
Auf der Originalmaschine? In einer Schritt in 1024 Unterscheidungen. Also es ist sehr flüssig, aber es ist nicht analog. Also es ist nicht analog. Es ist schon stufig. Also eben, aber eine Auflösung von 1024. Schon deutlich mehr als die, weiß ich nicht, 256. Aber es ist nicht ganz. Und vor allem wenn er schnell geflogen ist, dann ist er auch gesprungen. Also das ist nicht so, dass das immer nur ein Pixel so mit einem Bresenhammer oder so ähnlich, dass das schön entwickelt wurde, sondern wenn er schneller geflogen ist, hat sich eben gleich um drei Positionen weiter bewegt. Also bei schnell fliegenden Objekten hat man gesehen, es ist nicht analog, sondern eben trotzdem eine diskrete Datei. Okay. Schauen wir noch ein bisschen genauer auf die Objekttabellen, die da im Rahmen drinnen liegen. Weil wenn man jetzt kommt, wahrscheinlich bei allen vielleicht schon ein bisschen heraus, klarerweise, wenn ich jetzt weiß, wie diese Objekttabellen aufgebaut sind, dann kann ich das Bild auch auf jeder beliebigen Plattform zeichnen. Das kann ich auch genauso in Java dann umsetzen. Ich lese mir die Objekttabellen oder in C oder was weiß ich. Und natürlich auch auf den 6502 Maschinen der 80er Jahre. Diese Objekttabellen also haben 27 plus 10 Einträge oder so, was man da gesehen hat, haben pro Objekt den aktuellen Status. Also ist es eingeschaltet, ist es ausgeschaltet oder explodiert es gerade? So eine Explosion dauert auch eine gewisse Zeit. Dann was ist der Typ des Objekts? Ist es ein Felsen? Ist es ein UFO im Wesentlichen? Oder was anderes, ein Buchstabe vor allem? Buchstaben kommen hier nicht vor. Das sind nur die Spielobjekte, die werden anders dargestellt. Und drittens die Größe. Ist es klein, groß, normal? Dann natürlich aktuelle X- und Y-Koordinaten des jeweiligen Objekts und die X- und Y-Bewegungsvektor Bewegungsvektor dieses Objekts. Also das ist dann einfach so, dass bei jedem Durchlauf zur X-Koordinate einfach die X-Bewegung dazu addiert wird und zur Y-Koordinate die Y-Bewegung dazu addiert wird. Dann bewegen sich die. Je größer die sind, die X- und Y-Bewegungen, umso schneller bewegt sich dann das Objekt. Aber eben mit Sprüngen. Okay?
Wie wird eigentlich die Explosion erzeugt?
Die Explosion ist da, also im Originalautomaten einfach, sind viele kleine Punkte, die auch ähnlich in so Unterprogrammen abgespeichert sind. Das wird technisch eigentlich so gelöst, das sind ein paar Punkte einfach und die dann mit einem Scale-Faktor beliebig auseinandergezogen werden können. Also es ist einfach ein fixes Bild, drei Punkte von mir aus, die sind hier, und wenn ich das Bild größer zeichne, doppelt so groß, dann sind die drei Punkte weit auseinander. Wenn ich es viermal so groß zeichne, sind die drei Punkte so weit auseinander. Und Also das wird einfach dann dynamisch immer vergrößert und so entstehen also diese explosionsartigen Grafiken. Okay. Dann, das war die Datenstruktur, das ganze, also Datenstrukturen des Asteroid-Programms, relativ einfach. Das Programm selber stelle ich jetzt auch einmal da ganz grob nur, wie das ungefähr funktioniert. Das Asteroid-Programm hat eine Hauptschleife, so wie die meisten, eine unendliche Schleife, wie die meisten Spiele, wo einfach die, jeder Frame, also jedes Bild berechnet und dargestellt wird. Da kommt einmal viel Vorbereitungsarbeit, dann gibt es ein Unterprogramm, das die Eingabeknöpfe prüft und entsprechende Aktionen setzt. Dann gibt es ein Unterprogramm, das das UFO, das da manchmal ins Bild kommt, startet. Unterprogramm, das die Kollisionen prüft, also ob zwei Objekte zusammenstoßen, dann wird eben eine Explosion erzeugt oder es werden die Objekte eben vernichtet und so weiter. Eine der letzten Routinen ist dann ein Unterprogramm, das diese Spielobjekte eben weiter bewegt. Diese Objekttabellen einfach die momentanen XY-Koordinaten nimmt und dann die nächste Position setzt. Und dann gibt es einen Befehl, DVG-Go, Store-Akku-DVG-Go, also es wird einfach an eine bestimmte Speicherstelle, an einen Hardware, also einen Port, der den DVG anspricht, einfach was reingeschrieben. Das heißt, das ist das Signal für den DVG, so jetzt ist das Bild fertig, bitte stelle es da. Und dann geht es wieder zurück zur Hauptschleife und geht wieder weiter. Die ganze Synchronisierung und so weiter habe ich jetzt weggelassen. Zeitsynchronisierung.
Eine Frage zur Kollision. Ja. Ich kann ja nicht wirklich rechnen, das wäre ja viel zu aufwendig.
Die Kollisionserkennung ist so, es wird jedes Objekt mit jedem verglichen, ob die Koordinaten so liegen, dass sie sich gegenseitig berühren. Echte mathematische Lösung, also es gibt keine Hardware oder so wie auf dem C64 oder anderen, wo eine Collision Detection in die Hardware stattfindet, sondern es wird ausgerechnet. Es wird echt jedes mit jedem verglichen.
Ja, und dann die Bounding-Boxen, also rechteckmäßig oder wirklich die Vektorkoordinaten, die einzelnen Bilder, weil das ist, glaube ich, relativ genau.
Bounding-Box ist Rechteck hier. Es wird ein Rechteck angenommen, dass das halbwegs genau passt und dieses Rechteck, wenn sich die überschneiden, dann gilt es als Kollision. Also nicht komplex, also keine Dreiecke, nicht die wahre Form, sondern es wird einfach ein Rechteck angenommen. Bei den Schüssen ist es leicht, das ist genau die Position. Bei dem Raumschiff oder bei den Felsen sind es Rechtecke. Das ist echt durchprogrammiert. Okay, und jetzt kann man sich schon denken, na, wie mache ich das jetzt? Ich lasse genau dieses Programm einfach original laufen, auf dem C64 zum Beispiel, und anstelle, dass hier der DVG angestoßen wird, rufe ich eben mein Unterprogramm auf, Draw All Objects on the C64 oder on the Atari 800X8. Wie schaut dann so ein Programm, das ist diese Grafikroutinen auf dem C64 oder Atari ganz grob aus, ganz, relativ leicht. Lösche den Schirm, sage ich mal ganz vereinfacht gesprochen, und dann geht durch diese Objekttabelle mit den 27 Tabellen, mit diesen 27 Einträgen, schau, ob das Objekt an ist, wenn ja, setze das X auf die X-Koordinate, setze das Y auf die Y-Koordinate und zeichne ein Sprite an dieser Stelle für den Felsen und so weiter.
Bitte. Ich hatte noch mal eine Frage zum Koordinatenraum. Beim Ansetzen waren es 20 mal 200, glaube ich.
Genau, ja.
Da ist das Bild also 4 zu 3 ungefähr. Wie setzt man das da?
Naja, links, ich habe es so gemacht, es ist einfach weggelassen. Links und rechts ist ein leerer Bereich, so wie im Film oben und unten beim
also
Kino.
Also 256 mal
256 mal 192 ist es in der Mitte. Und da die Koordinaten bis zu 1024 gehen, ist auch dann das Herunterkürzen auf 256 viel einfacher. Braucht man nicht groß ummultiplizieren oder dividieren gar, sondern es werden einfach die hinteren 4 Bits weggeschmissen. Und ich nehme nur die vorderen. Okay, das war es schon, jetzt ganz, ganz grob gesprochen. Also es ist nur sehr schematisch dargestellt.
Das sind jetzt die Hardware.
Ja, das, da, genau. Also Draw Sprite, Draw Hardware Sprites, idealerweise, wenn das geht. Aber es sind zu viele, ja, genau. Die nächste Folie sagt es schon, viele Objekte am C64 und Atari geht leider nur mit Software Sprites. Die Hardware-Sprites sind perfekt für das, wären ideal. C64 hat aber nur 8, 24x21 Sprites. Kann man sagen, okay, ich nehme 8 davon, dann nehme ich Hardware-Sprites und die anderen zeichne ich mit Software-Sprites. Habe ich weggelassen, wäre noch eine weitere Optimierung auf dem C64. habe ich bewusst weggelassen wegen was anderem. Am Atari ist es noch schlimmer, da gibt es nur 4 Players und 4 sogenannte Missiles. Das sind so Art Software-Sprites, die, ja, die sind so ähnlich wie beim C64 und die 4 Missiles sind nur ganz kleine, punktförmige Sprites. Und sie haben eine geringe Auflösung, das war für mich die größte negative Überraschung. Die Sprites beim Atari können gar nicht jedes Pixel einzeln adressieren, sondern können immer nur waagrecht so 2 Pixel breite Pixel, wenn man so möchte, machen. Das liegt an der Hardware des Atari. Und das habe ich dann ganz weggelassen und gesagt, nein, nur Software Sprites. Software Sprites heißt, ich muss jedes Bild, jedes Sprite selber mit Software zeichnen. Das Problem ist klar, es ist langsam, kann nur gelöst werden mit hochoptimierten Routinen. Es gibt sicher noch Besseres, als was ich da gemacht habe, aber es geht halbwegs. Und man muss aufpassen, dass das Ganze nicht flackert, weil wenn ich die Sprites zeichne, wieder dasselbe Problem wie vorher, auf dieselbe Ebene, wo ich gerade am Schirm habe, dann flackert das. Daher braucht man Double Buffering, das zeige ich dann auch noch ganz schnell. Ganz grob, wie schaut die Bitmap-Grafik, damit, das ist die sogenannte hochauflösende Grafik oder Bitmap-Grafik genannt, auf den beiden Rechnern, die ich angepeilt habe, aus. Der C64 hat 320x200 als Auflösungsmöglichkeit und der Atari 800 320 oder in einem schmalen Modus 256x192. Ich habe dann den genommen mit den 256, braucht weniger Speicher und mehr als 256 geht eh nicht wegen dem, weil es nicht quadratisch ist. Und 320 auf 320 das umzurechnen, das wollte ich mir nicht antun. Ging aber auch, indem man es einfach beinharten und Tabellen ablegt und beziehen oder so. Zweiter wichtiger Punkt, die Adresse ist umschaltbar, damit meine ich, die Startadresse der Bitmap, die dargestellt wird am Schirm, kann man mit einem einzigen Befehl im Wesentlichen umsetzen auf eine andere Position. Also, weiß nicht, beim C64 kann ich sagen, so zeigt die Bitmap, die beginnt von der Speicherstelle 4000, zeigt das am Schirm. Und mit einem einzigen Befehl kann ich sagen, so und jetzt zeigst du die Bitmap, zeigst du den Speicherbereich ab 8000. Und das schaltet schlagartig um. Ne? Und das braucht man fürs Double Buffering. Atari 800 kann das auch, nur noch flexibler und das ist besser beim Atari 800. Das Layout dieser Bitmaps, dieser hochauflösenden Grafik, ist leider beim C64 etwas blöd, viele werden ihn kennen. Also das, was am Schirm ganz links oben ist, hat die Adresse 0 im Wesentlichen. Und da sind dann, so, dann 8 Pixel drinnen, also 1 Byte sind 8 Pixel. Und das, was dann daneben kommt, ist nicht dann 1, wie man erwarten würde, die Adresse 1 mit 8 Pixeln, sondern das ist dann die Adresse 8. Und dann geht es hier weiter mit 16 wahrscheinlich. Also der C64 ordnet die Bytes leider so an, wie die Buchstaben oder die Zeichen sind. Die Adressierung ist so, hier ist 0, dann die nächste Schirmzeile ist dann die Adresse 1, die nächste Schirmzeile 2 und so weiter bis 7. Dann geht es hier oben weiter wieder. Dann kommt das Byte Nummer 8, 9 und so weiter bis 15 und so weiter. Also so, im Wesentlichen so wie die Buchstaben oder die Grafik, die Blockgrafik, Entschuldigung, die Buchstaben aufgebaut sind. Also die achte Zeile ist dann die Adresse mit der Nummer 320. So ist dieser Aufbau also etwas komisch. Der Atari hat ein schönes lineares Layout. Also es geht in die Richtung bei der 256-Byte-Variante. In die Richtung 32 Bytes und dann kommt eben das 33. mit der Adresse 32 geht dann in der nächsten Zeile weiter. Also das ist schön hier. Ist dann auch leichter, da sieht man auch schon, hat man unterschiedliche Herausforderungen mit den Software-Sprites. Nämlich erstens, dass man da diesen Sprung irgendwie überwinden muss und zweitens, die Software-Sprites müssen verschoben werden, weil das sind ja 8 Bytes, also Entschuldigung, sind 8 Pixel, so ein Byte. Und wenn ich das Ganze um 1 Pixel nach rechts schiebe, muss ich das Software-Sprite um 1 shiften. Oder um 2 shiften, je nachdem, wo das liegt. Und weil das viel zu langsam wäre, natürlich die Sprites, jedes Mal, wenn ich eine Sprite an der Position 0 darstellen will, das habe ich ja vorgespeichert. Ich habe dieses Sprite im Speicher, einfach als Bitmuster und wenn ich das genau an der Stelle 0,0 zeichnen will, dann schreibe ich das einfach in den Speicher rein, ganz klar. Aber wenn ich es an der Stelle 1 zeichnen will, x ist gleich 1, dann müsste ich das Sprite zuerst um eins nach rechts shiften, also das Bild, und dann kann ich es hinschreiben. Kann man machen, ist aber zu langsam natürlich. Daher werden hier alle Sprites in 8 Positionen, in 8 Shift-Positionen schon vorgespeichert, also vorberechnet gespeichert. Und dann muss ich eben wissen, so ist das jetzt an der Position 1, dann greife ich auf dieses Sprite zu. Ist das an der Position 2, dann greife ich auf das zu, wo das schon in 1 verschoben ist. Braucht man unbedingt, sonst ist es auf jeden Fall zu langsam. Damit ist man ziemlich schnell, aber der Speicherbedarf wird schon ganz ziemlich groß. Also das Asteroid-Spielprogramm, das so klein ist, mit 6 KB und 1 KB RAM, kommt dann auf so Homecomputern, die ja 64 KB haben und das Ganze locker packen müssten, in Bedrängnis, weil durch dieses Pre-Shifting ziemlich viel Speicher verloren geht. Also ich brauche die Bitmap und das Pre-Shift, die vorgeschifteten Sprites, die fressen da ziemlich viel Speicher. Zweites ist noch das Double Buffering, das haben wir vorher schon gesagt. Ganz wichtig ist, dass man die Bitmap, die gerade angezeigt wird, nicht schon wieder überschreibt durch das nächste Bild, sondern man muss eine zweite Bitmap halten und dort das aktuelle Bild zeichnen und erst wenn das fertig ist, zurückschalten und einen Befehl tauschen, die angezeigte Bitmap und die Zeichenbitmap. Okay, also das ist eigentlich, sagen wir, keine neuen Techniken oder sowas, aber braucht man, um die Geschwindigkeit zu halten, auf jeden Fall hier. So funktioniert es im Wesentlichen, oder so habe ich es im Wesentlichen gemacht. Noch kurz, was habe ich für Unterschiede gesehen hier bei den Atari- und Commodore-Umsetzungen? Die Atari-Version, die beiden basieren im Wesentlichen auf demselben Algorithmen. In der Umsetzung ist ungefähr das gleiche, aber die Atari-Version ist schneller, ist irgendwie flüssiger. Ich bringe da mehr Frames pro Sekunde zusammen als auf der C64-Variante, wahrscheinlich wegen der Taktfrequenz. Der 64er ist mit etwa 1 MHz getaktet, der Atari 800 XL mit 1,79. Wird zwar einiges weggefressen, glaube ich, auch durch so, wie nennt man das, also das, der wird kurz der Prozessor gestoppt für die Grafikdarstellung, aber trotzdem glaube ich, dass es mit der höheren Taktfrequenz des Atari zusammenhängt, dass es flüssiger ist. Eine Rolle spielt auch das Speicherlayout der Bitmap, also dieses blöde Aufteilung vom C64 bremst das Output das ab, also ich habe das versucht zu optimieren, aber es sind immer ein paar Zyklen weniger trotzdem. Die Flexibilität der Bitmap-Adresse, also beim C64 kann man die Bitmap nicht wirklich an jede beliebige Adresse legen, sondern geht nur ganz bestimmten Blöcken, wo man die hinlegen kann. Das hat das etwas mühsam gemacht mit der Speicheraufteilung, was beim Atari nicht war. Der C64 kann im Bitmap-Modus außerdem noch Farben, braucht man bei Asteroids normalerweise nicht, aber ich kenne, mein erster Asteroids hatte ein Farb-Overlay, wo dann das ganze farbig dargestellt wurde und das konnte ich am C64 dann umsetzen und am Atari geht das nicht. Und ja, beim Sound gibt es eigentlich keine großen Probleme. Das war mit dem Atari ein bisschen leichter, weil der Pokey hat 4 Stimmen. Da konnte man 4 Soundeffekte gleichzeitig darstellen und der C64 hat dann sieht nur 3. Und das ist ein bisschen wenig, weil wenn ein Asteroid explodiert, dann gibt es im Hintergrund diesen Herzschlaggeräusch, dann gibt es noch den Thrust, also wenn man einen Schub gibt dem Raumschiff, gibt es auch noch einen Sound, also da kommen schnell mehr als 4 Stimmen zustande im Originalautomaten. Das geht sich dann nicht mehr aus. Jo. Und jetzt zeige ich zum Schluss meines Vortrags noch, wie die Umsetzungen aussehen. Ich zeige also zunächst einmal, denn ich habe das dann genannt Asteroids Emulator, obwohl es eigentlich eine Portierung ist, kann man dann sehen, wie man will. Auf dem Altira Emulator, das ist ein Atari Emulator, und ich zeige dann gleich im Anschluss den C64 Asteroids Emulator auf Weiß, das ist ein C64 Emulator. Okay, jetzt darf ich da zurechtfinden. Was habe ich gesagt zuerst? Den Atari. So, ich rufe das jetzt auf. Ja, der Atari Asteroids ist hier so aufgebaut. Da kommt ein Einstiegsbild. Ja, genau. es werden am Anfang die Asteroids-ROMs von, also dieses Asteroids-Originalprogramm von der Diskette nachgeladen und dann steht das bereit zum Start. Da kann man ein paar. Ja, bereit zum Start, das gut läuft nicht. Jetzt läuft es weiter, ja, genau. Da kann man ein paar Einstellungen machen, zum Beispiel die Sprache, die waren Originalautomaten mit einem Tipps-Schalter hinten einstellbar. Also die Operatoren, die Automatenbetreiber konnten das in verschiedenen Sprachen einstellen. Auf Englisch kennt man es eh, jetzt stelle ich es einmal auf Deutsch. Ja, und so schaut das dann aus. Das ist dann die deutsche Variante.
Sind die Schrift mit
Vektorobjekten? Auch das, das sind beim Original natürlich Vektorzeichnungen, also Linie hier, Linie hier, Linie hier.
Das geht auch bei
alles mit Sprites quasi, mit Software-Sprites gemacht, auch hier. Könnte man auch noch stärker optimieren, um jetzt noch schneller auf das Ganze. Also das ist der Start, das ist sozusagen das Einstiegsbild und ich starte jetzt einmal ein Spiel. Und also man sieht, es schaut ziemlich ähnlich aus wie das Original. Es verhält sich vor allem ähnlich, weil es ja das Originalprogramm ist, das hier läuft. Ups, der Emulator.
Wieder mal ein Beweis, warum Emulatoren eigentlich völlig überflüssig sind, wenn man die echte Hardware
zeigt. Richtig. Genau, also so schaut das aus. Es ist, wie gesagt, das Verhalten ist identisch und die Grafik ist so gut, wie ich es hinbekommen habe. Wenn man sich die Original, wenn man sich die Umsetzungen von Asteroids von der Firma Atari anschaut, ist es, glaube ich, gut. Ich glaube, das hätte Atari machen müssen. Damals. Jetzt ist es halt jetzt erst gesehen. Also es geht von der Flüssigkeit noch halbwegs. Aber man sieht, es ist nicht ganz so flüssig. Warum? Selbst bei all diesen Optimierungen musste ich noch einen sogenannten Frameskip einbauen. Das heißt, ich zeige gar nicht jedes Bild, das hier erzeugt wird, sondern stelle nur jedes dritte dar. In diesem Fall. Und beim C64 musste ich sogar noch einen Schritt weitergehen und nur jedes vierte Bild konnte ich zeigen am Schirm. Weil es einfach sonst zu langsam wäre. Ich lasse zwei aus und zeige das dritte. Ich zeige immer nur jedes dritte Bild, das das Spielprogramm eigentlich hat.
Jetzt könnte man natürlich sagen, es liegt einfach daran, dass der C64 minderwertig ist. Zu wenig Soundkanäle, zu wenig Leistung, zu wenig von allem hat. Aber in Wahrheit muss man das positiv sehen, dass man überhaupt auf der Mistmaschine sowas rausgekriegt hat.
Also das ist... Gut, dann zum Vergleich die C64-Version noch. Ups. Ich will gar nicht. Jetzt auf dem Weiß ist auch so ähnlich. Also das hier. Schaut also praktisch identisch aus. Es wird vielleicht nicht so auffallenderweise. Also ich weiß es, intern hat er einfach um einen höheren Frameskip, das heißt, also nicht ganz so flüssig wie der Atari, aber ansonsten gleich. Also die Variante, also es ist vom Coding praktisch dasselbe, ich habe das ziemlich gut übernehmen können, nur die Grafikdarstellung ist einfach da ein bisschen anders als im C64. Okay, also es läuft in beiden das Original-Spielprogramm von Ed Locke aus dem Jahr 1929.
Und das hat
gerade
kein
Schulleck, könnte man da
jetzt auch diese Farbfolie
drüber legen? Ja, genau, ja. Soll ich zeigen können? Ich zeige noch einmal dies mit der Farbfolie. Die Farben kann ich leider mich nicht mehr erinnern, ich habe dann irgendwas genommen. Wer sowas hat, der wird nicht Interesse.
Ich kann es nur gerne Automaten.
Ja? Viele Automaten haben nämlich keine Farben, das ist einfach so, aber es gibt die, ja. Das wäre interessant, ja. Ich schätze, mit F3 kann man das umschalten, ich setze jetzt das Overlay auf On und dann habe ich halt. Schaut dann so aus. Ich kann mich noch genau erinnern, das sind ja nur alles weiße Vektoren, aber auf meinem ersten Automaten war eine Folie drauf, das waren so konzentrische Kreise, und bei innen war es hellblau, dann rot und so weiter. Und ich bin erst draufgekommen, also für mich war diese Asteroids-Hardware immer faszinierend. Ich habe mir gedacht, wie machen die das? Das war für mich, ich war damals 14 Jahre alt, ich hatte keine Ahnung, wie das funktionieren kann, aber es war faszinierend. Und die Farben haben mich auch total fasziniert. Und nach einem Jahr ungefähr haben die den Automaten einmal zur Wartung gebracht. Und wie er dann zurückgekommen ist, da war dann diese Oberlefolie ein bisschen verrutscht. Und dort ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Das ist ja gar nicht Fahrbrettern, sondern es ist eine Folie. Unglaublich, also das war für mich echt total überraschend. Für mich war das ganz klar, das sind der Kartonstrahl, das geht irgendwie mit Farbe und so, genial. Aber es war viel einfacher. Ja.
Okay, das ist also ein fantastischer Moment, wenn man den festhalten kann, weil den gibt es bei vielen Hacker-Karrieren.
Ja.
Den Moment, wo du entdeckst, ein Stückchen der Welt entdeckst, die anders ist, als du gedacht hast, und viel einfacher, wenn du sofort verstehst.
Ja.
Das ist bei vielen, gerade in dem Alter, gibt es so einen Auslösemoment, wo man dann sagen kann, da fängt man für die Hacker-Karriere. Ey, ganz ernsthaft.
Ja. Also das war für mich, wie man es auch vorher gehört hat bei dem Vortrag, das war so ein Moment, den vergesse ich nicht. Ja, das war wirklich eine Erleuchtung. Ganz, wie simpel, mit welchen Tricks, mit welchen einfachen Tricks man sowas erzeugen kann. Okay, also uns schaut dann halt ganz normal aus. Das geht eben nur im C64, weil beim C64 kann man anders als beim Atari, das ist jetzt wieder der Vorteil, jeden 8x8 Block, zwar nur, kann man eine andere Farbe geben. Und dann ist das so, wie wenn man eine Folie drüber legen würde, auf ein weißes Feld. Okay. Also quasi aus Zeichen. Genau. Das, was zwar hier hässlich ist, nicht, weil das sich überschneidet, das ist genau der Effekt, den ich wollte. Denn genauso wäre es, wenn man eine Folie drüber legt. Da ist auch der Buchstabe, mitten im Buchstaben hat sich die Farbe geändert. Okay, also so spielt, ja, schaut dann beim Spiel natürlich, ist das gleiche wie vorher. Aber das ist ein bisschen bunter, das Ganze. Vielleicht dann ganz zum Schluss, bevor ich jetzt aufhöre. Ich habe dasselbe auch noch auf zwei weitere Commodore-Plattformen portiert, auf den C128, was heißt portiert, das läuft dort einfach, weil es ist ja auch ein C64, aber beim C128 hat man den Zusatzschmäh, den C64-Modus, kann man mit einem Rasterzeilen-Interrupt, wenn der Kartonstrahl außerhalb des sichtbaren Bereichs ist, kann ich auf eine höhere Taktfrequenz hochschalten, auf 2 MHz, nämlich von 1 MHz auf 2 MHz. Das heißt, immer wenn der Strahl gerade nicht am Schirm ist, läuft das Programm im Hintergrund schneller, doppelt so schnell. Im Schnitt kommt man auf 1,3 MHz. Mit der Variante bin ich ungefähr so schnell wie beim Atari dann, außer beim C128, der kann das. Und zweiter Port auf den Plus 4, sieht man auch draußen, der Plus 4, der hat diesen Schmäh automatisch eingebaut, der macht das von sich aus, braucht man nicht extra ausprogrammieren mit Rasterzeilen-Interrupt, sondern der macht das halbmäßig. Ist deswegen schon schneller und hat sonst die gleiche Darstellung, also die gleiche Bitmap-Aufteilung wie der C64. Also, und dort ist es einiges schneller. Also der Plus 4 war echt angenehm dann zum Importieren. Das hat mich echt überrascht. Dadurch, dass man keine Hardware-Sprites verwendet, ging das dann auch gleich. Okay, also das war's. Nochmal kurz zusammengefasst. Ich habe euch gezeigt, wie schaut die Hardware und auch die Software, ganz grob zumindest, des Asteroids-Automaten aus. Ich habe euch gezeigt, wie man durch direkte Ausführung des Programms, des Originalprogramms auf den Homecomputern das portieren kann und wie man eben den Speicherzustand interpretiert und darstellt. Ich habe einige der Herausforderungen bei der Grafik auf diesen Zielhardwaren angesprochen und ich habe euch kurz gezeigt, wie das dann ausschaut, wenn das fertig ist. Ihr könnt euch das von meiner Homepage dann auch die Software runterladen und selber probieren für die Woche. Vielleicht ganz zum Schluss noch, was ganz lustig war, ich habe das für den C64 veröffentlicht, habe dann das auf die Homepage gestellt und gesagt, schau, da ist die C64-Portierung vom Asteroids. Weiß ich nicht, am selben Tag, wo ich das online gestellt habe, sehe ich die ersten Hacks. Da gibt es Hacker, die nehmen dieses Programm, das ja gar kein kommerzielles Programm ist, schalten davor einen wahnsinnigen Demo-Intro und sagen, ja, Trainer-Modus, da kannst du auf unendlich viel Spiele einstellen und, weiß ich nicht, dann später werden, da hast du auch ein paar so Hacks gegeben, du kannst dann anders, so wie wenn es ein Kaufspiel gewesen wäre. Das gibt es
nicht. Ja, aber das ist eine klassische Sache, wenn der Originalhersteller ein User Interface bietet das nicht alle gewünschten Möglichkeiten,
ja,
dann muss man halt das User Interface erweitern.
Genau.
Wenn so, du als Hersteller gleich deine Benutzerbasis analysiert hättest und gemerkt hättest, dass sie eh nicht spielen wollen, sondern nur ewige Leben haben wollen und dass du sie frei eingebaut hättest, wunderbar.
Das hätte ich sehr leicht machen können, du hast völlig recht.
Also der Startschirm ist ja sowieso einer, den du dazu gemacht hast.
Ja, richtig.
Entsprechend könntest du eigentlich solche Funktionen einbeziehen.
Absolut richtig, das hätte ich machen sollen.
Ja. Und dann am besten noch in irgendeinem Credit-Stream von dem Vorspann die gute Idee genommen und den blöden Vorspann sein lassen.
Ja, vielleicht muss ich da noch einen Hack auf den Hack machen. Genau.
Genau.
Ja, okay, also das war es jetzt wirklich. Vielen Dank, dass so viele teilgenommen haben und
schau, dass er die Zeit gefunden hat, herzukommen, weil ich finde, diese Programmierung ist einfach, das ist der Hack schlechthin. Ja, weil es geht schon nicht viel genialer, als den Originalcode zu unterfüttern auf einer Maschine, die auch nicht schneller ist und daran was zu laufen zu bringen, was du tatsächlich spielen kannst. Und ob das jetzt ein Dreier-Skip oder ein Vierer-Skip hat, aus heutiger Sicht haben die Spiele damals alle irgendwie je 10 Bilder geskippt. Also so die frei fließende 2048x1044 3D-Landschaft ist es nicht so ganz. Weil ganz ehrlich, wenn jemand davor sitzt, der das jetzt nicht in originalen Automaten gesehen hat und der sitzt selbst vor dem C64, denkt er so, boah, spielt sich doch cooles Spiel wie damals. Ja. Nein, also ganz begeisternde Leistung und schön, dass du da warst.
Danke für die Einladung, Hans. Ich habe mich sehr gefreut.